Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Charlotte Link und Sylvia Schwab. Vor wenigen Wochen haben Sie, Charlotte Link, das Manuskript abgegeben von einem neuen Buch. Und wenn man Ihre Romane liest, dann hat man den Eindruck, dass Ihre Figuren Ihnen sehr nah sind. Ist so ein Manuskript abgeben, ist das ein trauriger Abschied oder eher sowas wie eine glückliche Geburt?
Ich glaube, es ist von beidem ein bisschen etwas. Es ist zunächst mal, die erste Empfindung ist glücklich, weil man es einfach hinter sich gebracht hat und auch erleichtert ist nach der vielen und langen Arbeit. Und dann nach ein paar Tagen merkt man, dass etwas fehlt, denn man hat lange Monate, manchmal über ein Jahr mit den Figuren gelebt. Und die sind schon sehr bestimmend im Alltag gewesen in dieser Zeit und auf einmal sind die weg. Und dann gehe ich durchaus auch durch eine Phase von traurigem Abschied nehmen.
Also fast sowas wie ein Loch, was dann erstmal kommt, bevor das nächste Buch begonnen wird.
Ja, das kommt natürlich auch dadurch, nicht nur durch den Abschied von den Figuren, sondern auch, weil man speziell in der letzten Phase so intensiv arbeitet und dann von heute auf morgen eigentlich nichts mehr zu tun hat erstmal. Und das ist auch ein ganz schwieriger Prozess.
Zuletzt erschienen im Jahr 2009 ist der über 600 Seiten starke Roman Das andere Kind. Inzwischen ist er in der 7. Auflage. Außerdem führt er die Spiegel-Bestsellerliste an im Taschenbuchbereich, wie einige andere Romane von Ihnen übrigens auch, Das Echo der Schuld zum Beispiel. Sie haben innerhalb von 30 Jahren rund 20 Romane geschrieben. Das sind alles dicke Wälzer. Allein in Deutschland haben Sie über 12 Millionen Exemplare verkauft. Dazu auch die Rechte an mehreren Filmen. Sie sind Deutschlands erfolgreichste Autorin, Charlotte Link. Was ist Ihr Patentrezept oder wie erklären Sie sich das?
Ja, die Frage wird mir natürlich öfter gestellt nach dem Rezept. Das kann ich nicht beantworten. Das ist diese alte Frage, warum ist ein Buch ein Bestseller? Darüber kann man lange reden und man wird wahrscheinlich nicht die endgültige oder die eindeutige Antwort finden. Ich kann es mir nur erklären oder selber zurechtlegen durch Reaktionen, die ich von Lesern bekomme. Und eine der häufigsten Reaktionen, ich kriege ja viele Briefe, ist die, dass man sich ganz offenbar sehr stark mit meinen Figuren identifizieren kann, dass sehr viele Menschen sich in ihrem persönlichen Alltag, in ihrem Leben, in dem, was für sie wichtig ist, wiederfinden und dadurch sehr stark mitleben können, wenn sie die Bücher lesen. Und da das so häufig an mich herangetragen wird, könnte ich mir denken, dass da ein Schlüssel liegt.
Spielt nicht auch eine Rolle? Zum einen, dass ja viele Ihrer Bücher Krimi-Elemente enthalten, also eine große Spannung aufgebaut wird. Und zum Zweiten, dass auch viele von Ihnen in England spielen.
Das spielt sicher eine Rolle. Also die Spannung auf jeden Fall. Wer gerne Krimis liest, wird sicherlich bei meinen Büchern auch das finden, was er sucht. Wobei ich auch immer glaube, dass die Nähe, die man dann aber zu den Figuren herstellen kann, auch ganz viel damit zu tun hat, ob man die Spannung wirklich nachempfinden und nachvollziehen kann und dass sie richtig an einen herantritt. Ich kann auch etwas sehr Gruseliges lesen und davon völlig unberührt bleiben. Also da hängen die Dinge schon zusammen. England, ja, England wird sicher gemocht, ist auch ein Land, das sich eignet als Kulisse für einen Roman. Wobei man natürlich auch sehen muss, dass es sehr viele in Deutschland angesiedelte Romane gibt, die sehr erfolgreich sind. Und ich habe übrigens auch ein paar geschrieben, die in Deutschland spielen. Und das haben meine Leser auch gut mitgetragen.
Auch gerne gelesen. Ja. Ungewöhnlich ist ja auch, Charlotte Link, neben den hohen Auflagen Ihre Vielseitigkeit. Sie haben Familiensagas geschrieben, Sie haben eine Menge historischer Romane geschrieben. Sie haben ja begonnen mit historischen Romanen, dann jetzt die eher in Richtung Krimi, Thriller gehenden jüngeren Romane. Was können Sie eigentlich nicht?
Ich fürchte, dass ich eine ganze Menge nicht kann und würde allerdings nicht ausschließen, dass ich mich auch noch in eine andere Richtung entwickle. Denn was Sie jetzt ansprechen, diese Vielseitigkeit, es war bei mir nicht so, dass ich das eine probiert habe, dann das andere, dann mal wieder zu dem einen Thema zurück bin, sondern das ist eine Entwicklungsgeschichte. Ich habe erst historische Romane geschrieben, dann diese großen Familienromane, von denen Sie gerade gesprochen haben, und dann die Krimis. Das heißt, das ist eine kontinuierliche Linie, bei der ich auch immer wieder ein Gebiet abgeschlossen habe, bevor ich das nächste begonnen habe. Und da würde ich nicht ausschließen, dass auch noch andere Bereiche offen sind.
Jugendbücher übrigens haben Sie auch geschrieben.
Das habe ich auch mal zwischendurch geschrieben, ja.
Ich nenne jetzt einfach noch mal ein paar Titel. Die schöne Helena ist 1985 erschienen. Das war ihr erster Roman, da war sie gerade mal 22 Jahre alt. Dann die Sturmzeit-Trilogie, die zwischen 1989 und 1994 erschienen ist und die dann sehr erfolgreich auch im ZDF verfilmt wurde. Das Haus der Schwestern, die Rosenzüchterin am Ende des Schweigens. Wie kommen Sie eigentlich zu Ihren Themen?
Das ist immer ein fast, wenn man es dann später erzählt, ein fast banaler Weg. Ich werde manchmal gefragt, gerade bei den Krimis, lesen Sie Zeitungen, lesen da über irgendein Verbrechen und beschließen, das dann umzusetzen. Genauso ist es nicht. Ich habe noch nie in der Zeitung von irgendetwas Beeindruckendem gelesen, was ich dann umgesetzt hätte in ein Buch. Es sind ganz kleine Kleinigkeiten, die mich zu einem Thema bringen. Das kann einfach nur der Gesichtsausdruck eines Menschen sein, den ich irgendwo sehe, wo ich plötzlich anfange, über diesen Menschen nachzudenken, über dessen Geschichte, über das, was sich hinter ihm verbirgt. In welcher Lebenssituation er gerade sein könnte. Wahrscheinlich liege ich dann damit vollkommen verkehrt, was den Menschen selber betrifft. Aber es löst bei mir eine Geschichte aus. Es kann ein Gespräch sein, das ich höre. Es kann eine Landschaft sein, die ich sehe. Ich kann vorher nicht sagen, warum der Funke überspringt. Aber ich merke dann, dass ich mich plötzlich mit dieser einen Sache ununterbrochen beschäftige und anfange, drumherum Dinge zu konstruieren, Geschichten, Möglichkeiten, andere Bilder. Und wenn das eine Weile anhält, dann weiß ich, ich bin gerade dabei, einen neuen Roman zu entwerfen.
Was ist denn eigentlich Ihr Ziel, Charlotte Link? Was den Lesern gefällt, sind ja die Charaktere, hatten wir eben drüber gesprochen, die Milieus, ich denke auch die Landschaft, die Spannung, die Sprache. Wollen Sie unterhalten, informieren, aufrütteln, begeistern oder vielleicht einfach nur eine gute Geschichte schreiben?
Ich glaube, der letzte Punkt fasst es ganz gut zusammen. Ich möchte eine Geschichte schreiben, die interessiert, fasziniert, Spannung erzeugt, die, wenn jemand das will, einem auch etwas geben kann, worüber man vielleicht nachdenkt oder auch, was man vielleicht in das eigene Leben integriert. Das versuche ich aber nicht bewusst zu machen. Also ich gehe nie mit einem erhobenen Zeigefinger an meine Bücher ran und sage, ich möchte jetzt eine bestimmte Botschaft transportieren, weil es mich ärgert, wenn ich das selber bei Büchern sehr stark merke, dass mir ein Autor mich unbedingt auf eine bestimmte Linie einschwenken will. Aber ich gebe die Möglichkeit dazu. Und was mich am meisten freut, wenn ich Reaktionen bekomme von Lesern, dann ist es immer der Satz, ich habe Ihr Buch angefangen und dann habe ich ein ganzes Wochenende lang nicht aufhören können. Und das ist eigentlich das, wo ich dann denke, ich habe es geschafft.
Nun sind Ihre Bücher ja nicht die, die in den ausgesprochenen Literatursendungen vorgestellt werden. Auf der anderen Seite, Sie haben 2007 die Goldene Feder bekommen. Und es ist ja auch Ihr Roman Am Ende des Schweigens 2004 nominiert gewesen für den Deutschen Bücherpreis. Wie würden Sie Ihre Bücher einordnen?
Ich würde schon ganz klar sagen, es ist Unterhaltungsliteratur. Ich persönlich empfinde diesen Begriff auch nicht negativ. Dafür ist er auch zu groß. Er umfasst ja viel zu viel. Also es gibt Unterhaltungsliteratur in einem ganz breiten Spektrum. Eine ganz einfache und billige Form und es gibt auch eine Form, die sehr anspruchsvoll ist. Deswegen habe ich mit dem Begriff kein Problem und es führt auch zu dem, was ich vorhin sagte, wenn mir eben jemand erklärt, er hat das in einem Zug durchgelesen. Ich will vor allen Dingen auch unterhalten. Ich möchte Spannung erzeugen. Ich möchte nicht nur für eine bestimmte Literatursendung schreiben. Ich möchte wirklich für die Leser schreiben.
Und wenn dann in den Feuilletons doch mal so eine vielleicht etwas mokante Bemerkung gemacht wird, trifft Sie das? Ärgert Sie das?
Nicht mehr heute. Das war sicher am Anfang schlimmer, als ich noch wesentlich jünger war und auch nicht wusste, dass das wirklich sehr stark getrennt wird und dass man, wenn man das eine tut, für das andere fast gar nicht mehr in Frage kommt, also zum Beispiel für eine positive Besprechung irgendwo. Das habe ich mir vorher gar nicht so klar gemacht und da war ich am Anfang sehr überrascht, dass es manchmal auch so feindselig passiert. Aber inzwischen weiß ich das, kenne ich das und nein, das trifft mich eigentlich nicht mehr. Es passiert auch immer seltener.
Und es ist vielleicht auch ein deutsches Problem. Ja? In England, wir sprachen eben über England, da spielen viele ihrer Romane, aber ich habe den Eindruck, auch die englische Literatur spielt für sie eine große Rolle. In England ist das ja auch wieder anders. Da darf ja auch gute Literatur unterhaltend sein.
Ja, und ich glaube, deshalb haben die Engländer ja auch sehr viele gute Unterhaltungsromane, übrigens auch die Amerikaner, die dann für viel Geld von den deutschen Verlagen eingekauft werden. Und es gibt nicht mehr jetzt so extrem, aber ich erinnere mich so aus den 80er, 90er Jahren, war bei den Verlagen immer das ganz große Jammern, warum haben wir in Deutschland denn nicht gute Unterhaltungsautoren? Und ich habe damals oft gedacht, naja, man hat es auch ein bisschen schwer als Unterhaltungsautor in Deutschland. Man wird so oft angegriffen. Ich kann verstehen, dass es nicht so reizt, weil man sich doch relativ oft dafür verteidigen muss, dass man das macht. Aber das ist, wie gesagt, besser geworden. Und da fühlt man sich jetzt, glaube ich, auch etwas wohler damit.
Wir hören schon eine erste Musik, Charlotte Link. Und Sie haben uns Anane Trepko mitgebracht. Das ist eine Ihrer Lieblingssängerinnen, haben Sie mir im Vorhinein schon verraten.
Ja, ich habe Anane Trepko persönlich kennengelernt, anlässlich dieser goldenen Federverleihung, von der Sie vorhin sprachen. Wir wurden nämlich am selben Abend mit der goldenen Feder beide ausgezeichnet. Dadurch hat sich ein persönlicher Kontakt ergeben und wie das dann so ist, habe ich mich stärker mit ihr und ihrer Musik beschäftigt. Es gefällt mir gut und deshalb habe ich es mir für heute auch gewünscht.
Und wir hören eine Puccini-Arie aus La Bohème. Schriftstellerin Charlotte Link ist heute Studiogast im Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Sylvia Schwab. Ihre Romane, Charlotte Link, sind äußerst sorgfältig geschrieben, sprachlich in ihrer Struktur und auch übrigens, was die Recherchen betrifft. Ich würde gerne mal Sie begleiten bei der Entstehung eines Romans. Sie haben eben schon davon gesprochen, wie Sie auf Ideen kommen. Aber wie geht es dann weiter? Zum Beispiel bei einer Geschichte wie Das andere Kind. Ich skizziere jetzt nur mal ganz kurz, um was es da geht. Zwei Morde in einem englischen Städtchen im Jahr 2008. Außerdem wird erzählt die Geschichte eines Jungen, der im Krieg 1944 aus London in die Nähe dieses Städtchens evakuiert wird. Und dann geht es los mit einer Szene aus dem Jahr 1970. Da hat man den Eindruck, da könnte ein Mord passieren. Also drei Erzählebenen. Der Auslöser für die Geschichte, ja, was war das?
In diesem Fall war das, da war es tatsächlich mal eine Zeitungsnotiz, aber in der ging es nicht um ein Verbrechen, sondern eine Frau schilderte ihre Erlebnisse. Sie war als kleines Kind aus London evakuiert worden, als London bombardiert wurde, was ja mit vielen Kindern passierte. Und sie nannte das eine ganz schlimme Zeit in ihrem Leben. Ich habe damals zum ersten Mal erfahren, dass diese Kinder dann sehr oft auch als billige Arbeitskräfte dort missbraucht wurden, wo man sie hinbrachte. Also das waren nicht immer Menschen, die sie aufnahmen, die das aus Fürsorge und Nächstenliebe taten, sondern man bekam Geld von der Regierung dafür und man hatte Arbeitskräfte. Ich fand das ein gutes Thema. Ich wollte aber kein Buch über den Zweiten Weltkrieg schreiben. Das sollte ein Schlüsselthema sein, aber es sollte eigentlich heute spielen. Das heißt, ich musste gucken, wo kann die Geschichte eines solchen Kindes eine Auswirkung haben in unsere heutige Zeit. Und das ist, habe ich dann bei dem anderen Kind gefunden, einen Weg, und habe ihn beschrieben.
Und wann haben Sie sich entschieden, also diese drei Erzählebenen so miteinander, das sind ja dann drei Zeitebenen, so miteinander zu verschränken, also von Anfang an?
Sowas ist ganz selten bei mir eine bewusste Entscheidung. Das mache ich wirklich eher intuitiv. Ich habe mir überlegt, wie fange ich an? Und mir kam auf einmal der Gedanke, das könnte die Entdeckung eines Verbrechens sein, das eben in den 70er Jahren passiert. Das wird ja dort ein ganz schlimmes Verbrechen entdeckt, wobei der Leser aber nicht erfährt, was es eigentlich ist.
Ja, das macht es ja auch so spannend.
Es hängt nur so als Glocke über dem ganzen Buch, weil man ja auch darauf wartet, was war da eigentlich? Und einem Leser ist natürlich auch klar, das muss ja mit den anderen Geschehnissen in irgendeiner Form zusammenhängen. Das war in dem Moment für mich die schlüssigste Form, an das Thema heranzugehen. Ich könnte das aber nicht logisch begründen.
Und schreiben Sie solche Einstiegsszenen oder Einstiegssätze am Anfang oder kommen die vielleicht sogar erst am Schluss dazu?
Also ich schreibe immer chronologisch. Also ja? Ich fange wirklich am Anfang an und höre am Schluss auf. Aber
chronologisch das Buch entlang.
Nicht die Zeitebenen. Also auch wenn ich durch die Zeitebenen springe, dann springe ich auch beim Schreiben.
Aha.
Weil auch wenn es unterschiedliche Zeitebenen sind, entwickeln sie sich auseinander. Also auch aus dem, was in der heutigen Zeit spielt, entwickelt sich das, was ich wiederum für wichtig erachte, in der anderen Zeitebene, die ich als nächstes dranhänge. Ich könnte das nicht in Blöcken schreiben. Was ich aber mache, ist, wenn ich 2/3 des Buches geschrieben habe, dann merke ich schon, dass das Buch auch eine Entwicklung nimmt, die nicht immer von mir so geplant war. Und das bedeutet, dass ich rückwirkend dann doch auch wieder Veränderungen vornehmen muss. Also habe ich dieses erste Kapitel zum Beispiel einmal ganz am Anfang geschrieben, aber ich habe es nochmal umgeschrieben, als sich bestimmte Dinge wieder verändert hatten.
Es sind ja in den Büchern, die ich von Ihnen gelesen habe, hochkomplexe Strukturen, also verschiedene Zeitebenen, Erzählerstimmen, Ereignisse, Fakten, Zufälle, alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Hängt da über Ihrem Schreibtisch jetzt ein Riesentableau, auf dem jeder Erzählfaden, jede Begegnung zwischen Menschen dann irgendwie eingezeichnet ist, damit man das auch nachher, wenn es sich dann ja alles dann so logisch auch wieder zum Schluss findet, damit das auch alles passt? Also ich finde, allein die Durchdringung dieses Stoffes, dass zum Schluss alles ganz genau auskommt auf den Punkt, das finde ich hochkompliziert.
Das ist auch nicht einfach. Das ist auch das, was die Schlussphase eines Romans immer zu einer Tortur macht, weil man da so viele Fäden hat und die aufgehen müssen. Ich notiere das nicht, damit komme ich nicht gut klar. Also das habe ich im Kopf und versuche es da auch zu sortieren. Was über meinem Schreibtisch hängt, sind Personenlisten, Namen und Alter und Besonderheiten der Figuren, weil das eine ganz, ganz gemeine Fehlerquelle ist, dass man sich zum Beispiel, wenn es über mehrere Jahre das Buch sich erstreckt, dass man sich im Alter der Personen plötzlich vertut, weil es nicht so wirklich wichtig ist. Es ist im Grunde egal, oft ist die 36 oder 37 und dann vertut man sich und dann wird man sowas von bombardiert mit Briefen, weil das ein Fehler ist, dass ich da also wie ein Luchs aufpasse und versuche, ständig den Überblick zu behalten. Und das fällt mir persönlich schwerer als die anderen komplizierten Strukturen, die sich einfach mehr aufdrängen, die wichtiger sind, die behalte ich leichter im Kopf.
Sie können ja sehr tief in Menschen hineinschauen, Charlotte Link. Oder man könnte auch anders sagen, Sie konstruieren sehr vielschichtige Persönlichkeiten. Können Sie sich im Alltag auch so in Menschen hineindenken? Oder kommt vielleicht auch dann die ein oder andere Figur aus dem Alltag?
Ich bin ganz sicher von Menschen, die mich im Alltag umgeben, inspiriert oder auch zum Teil bestimmt. Ich würde nicht sagen, dass ich eine Figur 1:1 übernehme. Aber das spielt rein. Meine Erfahrung mit Menschen spielt rein. Denn natürlich dieses Menschendurchdringen habe ich aus dem Leben. Also aus dem Leben mit anderen Menschen und auch aus meinem eigenen. Also auch dieses in sich selbst reinschauen ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man so ein Buch schreibt. Ich versuche immer, die Strukturen jeder Figur, die ich beschreibe, auch die von Figuren, die mir ganz fremd sind in ihrer Verhaltensweise, irgendwo in mir selber aufzuspüren als eine Möglichkeit. Ich gehe immer davon aus, wir haben alle sehr, sehr viele Möglichkeiten in uns, viel mehr, als wir abrufen im Lauf unseres Lebens. Und auch Abgründe in uns, an die wir Gott sei Dank gar nicht immer rankommen.
Und es hängt von Zufällen ab,
ja,
was dann
von
hochkommt und was nicht.
Von Schicksalsläufen, von anderen Menschen, die uns begegnen. Und da wird manches nie abgerufen und manches eben plötzlich doch. Und ich versuche, das eben selber abzurufen, selber dahinter zu kommen. Insofern hat Schreiben für mich auch ganz viel mit in sich selber graben zu tun, wo man dann auch immer gucken muss, dass man da wieder rauskommt und
nicht zu tief geht,
sich da nicht verliert. Ja, es birgt natürlich auch viel Stoff für traurige Stimmungen, für verlorene Stimmungen. Da muss man auch sich selber ein bisschen schützen.
Es werden ja in Ihren Romanen eine ganze Menge besonderer Grausamkeiten geschildert. Und zwar körperlicher wie seelischer Grausamkeiten. Brutale Morde, der grausame Umgang von Menschen untereinander, Hass, Gewalt, Schuld. Und am Ende des Romans oder im Roman, am Ende des Schweigens, da sagt Ricarda einmal, ich zitiere das, es widere sie an, wie lüstern die Menschen seien nach Katastrophen, etwas zu erfahren, um es dann wiederum weiterzuerzählen. Jetzt könnte man Ihnen, Charlotte Link, aber doch auch vorwerfen, auch Sie bedienen die Lüsternheit Ihrer Leser nach diesen Katastrophen, nach diesen Sensationen.
Nun würde ich sagen, diese ganz, ganz klassischen Sensationen, Katastrophen, wie wir sie zum Beispiel aus den sogenannten Katastrophenfilmen auch kennen, bediene ich nicht. Es ist schon eine
subtilere.
Es ist, würde ich sagen, eine wesentlich subtilere, zumal es sehr oft auch Grausamkeiten sind, die sich tatsächlich auf einer rein psychischen Ebene abspielen, die vielleicht gar nicht unbedingt abstrakt grausam sind, aber für die betreffende Person in diesem Moment eine ganz schlimme Auswirkung hat. Ich halte mich auch, was Gewalt angeht, Verbrechen, es sind Kriminalromane, also passieren zwangsläufig auch Verbrechen. Ich kenne Autoren, die mehr ins Detail gehen, was die Gewaltschilderungen angeht.
Das stimmt. Also viele Morde werden nur im Nachhinein geschildert. Also da ist der Leser nicht unmittelbar dabei.
Da schildere ich auch lieber die Angst vorher, die Situation, die sich zuspitzt. Nicht unbedingt den Blutrausch, der dann stattfindet. Ganz weglassen kann ich es aber natürlich auch nicht. Also wenn man einen Krimi schreibt und sich dadurch ja auch mit den wirklich bösen, gewalttätigen Seiten der Menschen beschäftigt. Und die gibt es ja nun mal. Die sind ja nicht meine Erfindung leider. Die gibt es, dann muss ich da auch reingehen. Und die Frage ist aber, dass man ein bisschen die Balance hält, nicht marktschreierisch zu werden. Also einfach nur noch primitive Gelüste zu befriedigen. Ich will jetzt viel Blut sehen. Ich will ganz schreckliche Folterungen lesen. Ich würde sagen, dass ich das nicht bediene.
Damit sind wir schon bei einer zweiten Musik. Und da haben Sie jetzt David Garrett ausgesucht.
Ja, den mag ich sehr gern, den mag aber vor allem meine Mutter sehr gerne. Die hört zurzeit alles von ihm und da sie vielleicht auch diese Sendung hört, habe ich mir das für sie ausgesucht.
Wir hörten den Geiger David Garrett mit Nothing Else Matters. Ausgesucht von meinem Doppelkopf-Studiogast in HR2 Kultur, der in Wiesbaden lebenden Schriftstellerin, Bestsellerautorin Charlotte Link. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Wir haben über ihre psychologischen Romane bzw. Kriminalromane gesprochen, Charlotte Link. Noch nicht gesprochen haben wir über Ihre historischen Romane. Sie haben ja mit historischen Romanen begonnen. Der erste ist erschienen, da waren Sie 22 Jahre alt. Die schöne Helena hieß der. Wie viele sind das insgesamt gewesen?
Historische Romane habe ich 4 geschrieben.
Und was war der Auslöser dafür, dass Sie dann mit dem Schreiben historischer Romane aufgehört haben und in die Gegenwart weitergewandert sind?
Es war so, dass diese historischen Romane zwar nicht vergleichbar waren im Erfolg mit dem, was ich heute habe, aber sie waren recht erfolgreich. Und ich habe gemerkt und gespürt, dass ich ganz stark auf diese Linie auch festgelegt wurde. Vom Verlag, aber auch von der Presse. Ich war die junge Autorin, die historische Romane schreibt. Das war auch das Besondere, weil ich in einem Alter war, in dem man sich eher nicht unbedingt für Geschichte jetzt so herausragend interessiert. Insofern hat mir das einen guten Einstieg gebracht. Und ich habe aber plötzlich gemerkt, ich muss aufpassen, dass ich nicht für mein ganzes Leben auf dieser Schiene bleibe, weil man mich vielleicht nicht mehr rauslässt.
Ja.
Das ist ja immer so eine Gefahr. Wenn etwas ganz gut läuft, dann will niemand mehr etwas anderes von einem.
Und auch man selber wird natürlich so ein bisschen träger vielleicht,
ja, auch
im
das,
Versuchen nochmal von was ganz Neuem.
Das wird dann schwieriger für einen. Und gleichzeitig, wenn man aber sehr jung ist, hat man natürlich auch noch viel Entwicklung vor sich. Und ich habe gemerkt, in mir ist einfach noch mehr und ich sollte nicht zu lange damit warten, das umzusetzen. Das war gar nicht so leicht. Also es war nicht so, dass der Verlag gejubelt hat, als ich damit ankam, ich schreibe jetzt keine historischen Romane mehr, weil auch für den Verlag war es ja leichter, eine Schiene weiterzufahren, die ganz gut angelaufen war.
Aber wer strategisch denkt, hätte oder hat sich das auch genauso denken können. Ne?
Ja, und deswegen wurde ich letztlich auch unterstützt.
Ja. Wo liegt denn der Hauptunterschied für Sie im Schreiben historischer Romane und von Romanen, die doch hauptsächlich in der Gegenwart spielen? Das ist ja sicherlich ein Unterschied, was die Recherche betrifft, aber auch vielleicht die Psychologie der Figuren.
Ja, also ein Unterschied ist schon mal, dass, das hatte ich vorher gar nicht so eingeschätzt, man hat, wenn man einen historischen Roman schreibt, eine ganz klar vorgegebene Handlung im Prinzip, nämlich das, was tatsächlich passiert ist. Das recherchiert man akribisch und dann ganz vieles von dem, was mit den Figuren passiert, ergibt sich aus dem, was damals tatsächlich passiert ist.
Wenn man über eine historische Figur schreibt, die bekannt ist.
Ja, aber selbst wenn man eine erfundene Figur nimmt, muss die sich, die wird ja von allem, was sie tut, geprägt von dem, was damals geschehen ist. An Kriegen, Vertreibung, Hungersnot, also da gibt ja die Vergangenheit eine Menge her. Beim Gegenwartsstoff hängt man viel mehr an dem Thema, das man nun selber entwickelt hat. Natürlich sind auch da die Figuren geprägt von dem, was um sie herum geschieht.
Krieg,
ja. Aber je mehr ich in der Jetztzeit bin und auch die Figuren viel komprimierter auf einen bestimmten Zeitraum setze, sind sie doch auch stärker bewegt von dem, was ausschließlich in ihrem Leben geschieht oder was mit ihnen passiert. Für mich war es das Gefühl, auf einmal weniger Halt zu haben an Vorgaben, sondern mir die Vorgaben selber schaffen zu müssen. Das fand ich eine ganz schwierige Umorientierung. Interessanter war, dass die Figuren dadurch, dass sie in meiner Zeit leben, dichter an mir sind, an meinem Erleben, an meinen Empfindungen, ich nicht immer dieses übersetzen musste. Ich empfinde so, aber so hätte eine Frau damals
möglicherweise im Mittelalter gar nicht empfinden können, weil sie völlig anders sozialisiert war.
Ja, und das finde ich persönlich heute viel spannender.
Wie ist es mit der Sprache, Charlotte Link? Historische Romane, die laden natürlich dazu auch ein, die Sprache der Zeit natürlich nicht genau zu schreiben, aber doch eher nachzuahmen, während das natürlich bei einem Gegenwartsroman auch ganz anders ist.
Ja, dadurch ist man auch freier im Gegenwartsroman. Es gibt viele Ausdrücke, die können Sie in ein Buch aus dem Mittelalter einfach nicht übernehmen, selbst wenn Sie natürlich nicht die Sprache von dort schreiben, weil die heute niemand mehr normal lesen könnte. Sie sind freier im Ausdruck, wenn Sie einen Gegenwartsroman schreiben und Sie können auch Flapsigkeiten, Redewendungen mit einbringen. Das macht es leichter. Und ich glaube, es transponiert alles noch mal etwas näher an die Leser heran.
Über Sprache würde ich auch gerne noch mal sprechen. Sie sind ja eine ganz sorgfältige, sagte ich vorhin, Schreiberin, also sowohl was die Entwicklung der Romanstruktur, der Form dieses ganzen Erzählgewebes betrifft, wie auch der einzelnen Sätze, des Stils. Wobei ich den Eindruck habe, dass es manchmal auch ziseliert. Also da verspüren ihre Helden Hunger. Ja, die haben nicht Hunger, die verspüren oder die verspüren ein schlechtes Gewissen oder sie vermögen etwas zu tun, statt dass sie es tun oder tun können. Ist diese Sprache ein Zugeständnis so ein bisschen auch an die Leser?
Bewusst wäre mir das nicht. Ich setze Sprache eher nach einem Gefühl von Rhythmus, der sich jetzt aus dem Augenblick ergibt, der möglichst auch mit darauf achtet, nicht zu viele Wiederholungen zu bringen. Also manchmal auch etwas geschraubtere Ausdrücke, einfach weil man einen bestimmten einfachen Ausdruck schon sehr oft wie haben oder sein benutzt hat. Ich habe im Sinne von, dass das ein Zugeständnis an die Leser sein sollte, das müsste ich erst überlegen. Das war bei mir noch nicht ein bewusster Gedanke.
Es geht ja in allen ihren Romanen und in allen ihren Figuren hoch emotional vor. Also und es gibt übrigens nie eine Schwarz-Weiß-Malerei. Ja? Also die Figuren sind ja sehr vielschichtig und wie Sie vorhin auch sagten, jeder Mensch hat viele Möglichkeiten. Und doch gibt es auch da wieder so Passagen. Ich zitiere einfach mal einen Satz. Sie empfand so ein großes Verlangen, ihrer Sehnsucht nach Wärme, nach Geborgenheit nachzugeben, sich in die körperliche Verschmelzung mit einem Mann zu flüchten, um alles zu vergessen, was sie bedrängte und bedrückte. Da habe ich an manchen Stellen gedacht, wäre nicht ein bisschen weniger vielleicht mehr gewesen?
Also das ist jetzt natürlich aus dem Zusammenhang genommen.
Ja, das ist richtig.
Diese Frau ist beispielsweise, ich glaube, ich weiß, welche Szene es ist, die hat gerade, ihre Großmutter ist ermordet worden.
Ja.
Sie hat das noch überhaupt nicht verarbeitet. Also die Großmutter war der letzte Mensch, den sie auf der Welt noch hatte. Sie versucht irgendwie wieder einen Halt im Leben zu finden. Sie ist außerdem sturzbetrunken in dieser Situation, um die es da geht. Und es ist ein Mann taucht auf, von dem sie glaubt, sie könnte sich an ihm jetzt festhalten, wobei sie übrigens zwei Sätze weiter auch beschließt, dass das überhaupt nicht funktioniert und davon, also von dieser Verschmelzung, die sie zunächst ersehnt, wieder Abstand nimmt und versucht, ihr Problem anders zu lösen. Der Ausdruck, den würde ich, wenn die Frau in einer anderen Situation wäre und auch nicht so aufgeheizt durch diesen vielen Alkohol und aufgewühlt durch das, was ihr passiert ist, würde ich ihn so auch nicht schreiben. Aber er hat ganz stark was mit ihr in diesem Moment zu tun.
Warum sind es überhaupt vor allem Frauen, die bei Ihnen im Mittelpunkt stehen? Haben die die interessantere Psyche, die tiefere Seele, vielleicht auch die interessanteren Lebensgeschichten?
Einmal bin ich natürlich Frauen näher. Ich kann das auch selber näher oder besser nachempfinden. Das sind meine Gefühle, meine Geschichten. Bei Männern muss ich mich ja doch in eine andere Struktur hineindenken. Die ist mir nicht so geläufig. Ich finde auch, dass ich Frauen, also ich will es nicht zu pauschal sagen, weil man kann, ich mag es immer nicht, wenn man sagt, Frauen sind immer so und Männer sind immer so, weil beide haben ganz viele verschiedene Ebenen. Männer neigen dazu, oder viele Männer neigen dazu, ja auch sich selber nicht so stark zu reflektieren. Ich merke das bei männlichen Lesern, die sind immer ganz erstaunt, dass man so viel über die Psyche nachdenken kann. Und da merke ich immer, das tun die eigentlich normalerweise nicht. Und das kann man vielleicht dann schon so sagen, dass da ein Unterschied auch ist. Durch dieses Selbstreflektieren machen Frauen auch stärkere Entwicklungen oft durch
und auch
bewusstere Entwicklungen. Ja. Mhm. Und das eignet sich. Männer bleiben konstanter. Das hat auch was für sich, ist aber nicht so interessant zu beschreiben.
Haben Sie eigentlich Angst, Charlotte Link, Ihnen könnte eines Tages mal nichts mehr einfallen? Oder nicht genug, um wiederum einen 600-Seiten-Roman zu schreiben?
Ich glaube, die Angst hat jeder Autor. Und das ist gerade so, wenn man ein Buch abgeliefert hat, was ich ja gerade auch getan habe, dann ist man so leer. Und es ist weit und breit kein Stoff zu sehen. Und man merkt auch, man ist im Moment noch gar nicht bereit, ihn zu finden, selbst wenn er vor einem liegen würde. Und da kommt bei mir nach all den Jahren, und obwohl ich immer die Erfahrung gemacht habe, es geht ja dann wieder, kommt immer wieder so ein Gefühl hoch, um Gottes Willen, jetzt diesmal finde ich wirklich nichts mehr. Und was ich nur weiß, eben auch aus Erfahrung, ich darf nicht suchen. Wenn ich suche, kommt nichts. Ich muss versuchen, mich einfach offen zu machen und das, was dann kommt, im richtigen Moment aufzugreifen.
Und wie lange dauert diese Phase, bis dann so die Idee für den nächsten Roman da ist und es wieder losgeht?
Also es kann schon bis zu einem halben Jahr dauern.
Aha. Ja, damit sind wir schon bei einem dritten Musikstück, Charlotte Link. Und Sie haben noch einmal Annanette Trepko ausgesucht. Eine Arie aus Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzählung. Im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute Charlotte Link zu Gast, Autorin von inzwischen über 20 Romanen. Mein Name ist Sylvia Schwab. Sie haben bestimmt schon unzählige Male erzählt, Charlotte Link, wie es zu Ihrem ersten Roman kam. Deswegen nehme ich Ihnen das jetzt einfach mal ab. Den haben Sie während Ihrer Schulzeit hier im Taunus geschrieben und damit 22 veröffentlicht. Bei Rowohlt, was natürlich ein toller Coup war damals.
Das war ein schöner Start, ja.
Dann haben Sie in München studiert, Jura, Geschichte.
Nein, in Frankfurt studiert und dann noch mal ein bisschen in München, also in beidem.
Frankfurt und München, Jura, Geschichte und Literatur. Mhm. Haben das Studium dann aber nach ein paar Semestern abgebrochen zugunsten des Schreibens. Das ist, finde ich, eine ziemlich mutige Entscheidung. Sind Sie ein mutiger Mensch?
Ich bin ein Mensch, der sich unendlich lange mit solchen Fragen rumschlägt. Tue ich das oder tue ich das nicht? Wenn er dann aber zu einer Entscheidung gekommen ist, die auch sehr konsequent und dann sicherlich durchaus auch mutig durchzieht. Also speziell diese Frage war natürlich ganz schwierig, denn es geht ja um den Beruf und das ganze weitere
Zukunft.
Leben, um die Zukunft. Und ich komme aus einer Familie und bin auch so geprägt. Man hat natürlich eine abgeschlossene Ausbildung und man hat ein Examen und man hat also was Anständiges gelernt. Gleichzeitig hängt dem Schreiben ja auch immer dieses Image des armen Poeten an. Also man schreibt da zwar, aber eigentlich will es keiner so richtig lesen und irgendwie stottert man mühsam seine Miete zusammen.
Das ist ja auch häufig.
Das ist häufig auch so. Das ist ja nicht nur ein Klischee, das ist einfach so. Es war dann bei mir allerdings so, dass ich war dann von Rowohlt zu Bertelsmann, heutigem Random House, gewechselt. Und man hatte mir einen Mehrbuchvertrag angeboten, was auch bedeutete ein Garantiehonorar für mehrere Bücher. Ich wusste, davon kann ich erst mal leben. Also zwar in einem Untermietzimmer und wirklich noch sehr, sehr spartanisch, aber ich kann leben. Und ich war jung genug, um zu sagen, ich probiere es. Wenn es schief geht, dann bin ich Mitte 20 oder in der zweiten 20er Hälfte, dann kann ich immer noch was Anständiges lernen. Mhm. Oder es geht gut. Und ich fand eben, als ich es so abwog, fand ich diese Chance, Schriftstellerin zu werden, die sich mir da bot. Und von der ich aber merkte, ich muss das jetzt mit ganzem Einsatz machen. Dieses zwischen Uni und Schreibtisch hin und her rennen und beides nur noch halb machen, weil man einfach die Zeit und die Energie gar nicht mehr hat für beides. Das wird auf die Dauer nichts bringen. Es musste eine Entscheidung her.
Nun, und es hat sich ja auch gezeigt, dass das die richtige Entscheidung war. Wie groß ist denn eigentlich der Druck, der jetzt auch auf Ihnen lastet? Sie leben vom Schreiben, Sie müssen vom Schreiben leben, eben auch immer wieder neu zu produzieren.
Da ist schon ein Druck. Der ist jetzt nicht mehr so schlimm, wie er mal war, weil Sie haben es ja gesagt, 12 Millionen Bücher verkauft hier insgesamt mit den Auslandserscheinungen, ungefähr 17 Millionen Bücher verkauft. Da stehe ich nicht unter akutem finanziellem Druck, selbst wenn ich nicht mehr arbeiten würde oder wenn mich niemand mehr
lesen
oder verlegen
würde. Weil die Backlist auch sehr groß ist.
Die Backlist
also fast
ist groß.
Alle Titel sind auch noch greifbar.
Und ich bin auch nicht ein Mensch, der sein Geld schnell verpulvert. Also ich habe mir da auch einfach Rücklagen schaffen können. Dieser Druck, also der finanzielle Druck, ist es nicht. Es ist aber ein anderer Druck mit dem Erfolg dazugekommen. Ich habe eigentlich in den letzten Jahren jedes Buch, ob es Hardcover war oder ob es dann das Taschenbuch war, immer auf Platz 1 gehabt. Ja. Das ist unheimlich schön und ein tolles Gefühl. Aber das erzeugt auch eine ungeheure Erwartung beim Verlag, in meinem ganzen Umfeld und bei mir.
Wie wird das nächste?
Wie wird das? Die Latte ist hochgelegt und man muss sie immer wieder überspringen. Sie mindestens erreichen, möglichst aber auch noch toppen. Und das finde ich heute so schwierig. Das sind manchmal dann die schlaflosen Nächte und der Druck, unter dem ich stehe.
Das heißt aber, dass man den Maßstab auch selber anlegt, Charlotte Link, nicht wie gut gefällt mir mein eigenes Buch, sondern wie häufig hat es sich verkauft?
Das schaut man schon auch an dabei. Also das muss man ehrlicherweise sagen, das ist nicht ganz auszublenden. Mhm. Wie häufig hat es sich verkauft und warum hat es sich wohl so häufig gekauft? Was habe ich mit diesem Buch erreicht? Ich hatte zum Beispiel ein Originaltaschenbuch 2008. Das war das meistverkaufte Taschenbuch in Deutschland des
Welches
Jahres 2008. Die letzte Spur, ein Original. Das hat sich innerhalb eines halben Jahres, war es 1,8 Millionen Mal verkauft. Was eine gigantische Zahl ist. Das ging auch wahnsinnig schnell. Ich habe noch nie ein Buch so schnell so viel verkauft. Und ich sitze bis heute da und frage mich, warum hat sich dieses Buch eigentlich so irrsinnig verkauft? Ich weiß es eigentlich, also bis heute auch noch nicht.
Also ich stelle mir Sie vor als eine sehr fleißige Frau. Denn wenn man, ich weiß nicht, 20 Romane, vielleicht im Schnitt 500 Seiten schreibt, muss man sehr fleißig sein. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Der ist tatsächlich sehr strukturiert und ziemlich arbeitsam. Ich fange jeden Morgen um 8:30 an zu schreiben, außer in den Phasen, in denen ich verzweifelt auf eine Eingebung für das nächste Buch warte. Ich fange früh an und für mich sind die Vormittage das Allerwichtigste. Ich habe eine 9-jährige Tochter, die ist vormittags in der Schule und daraus ergibt sich natürlich, da muss ich das meiste schaffen, denn da habe ich wirklich Ruhe, da bin ich alleine. Da zwinge ich mich auch dazu. Ich räume immer gern mit dem Vorurteil auf das ich häufig stoße, dass die Menschen sich vorstellen als Autor, setzt man sich in eine Wiese, wartet auf die Inspiration und
trinkt eine Flasche Rotwein.
Trinkt möglichst noch eine Flasche Rotwein und dann führt einem das die Feder. Und das ist nicht so. Ich fahre den Computer hoch, starre auf den Bildschirm und weiß erst mal gar nicht weiter und grübel und überlege und fluche und habe keinen Rotwein und versuche einfach, mir die Sätze da irgendwie aus den Rippen zu leiern und dorthin zu schreiben. Und an vielen Tagen auch ohne die geringste Inspiration, sondern wirklich nur ja, durch Überlegung und immer wieder verwerfen und neu anfangen. Es ist schon eine ganz normale, harte Arbeit jeden Tag.
Und mit einer Menge handwerklichen Aspekten, denke ich auch. Ne?
Ja, einmal was das Schreiben selbst angeht, aber auch dieses ständige nebenher Recherchieren. Es ist ja dann auch nicht so, dass man immer genau Bescheid weiß über das, was jetzt gerade die Gegend, über die man schreibt, oder ein bestimmtes Krankenbild, über das man schreibt. Und dann, da hat sich natürlich durch das Internet viel getan. Also wenn ich das vergleiche mit früher, wo ich ständig in Bibliotheken rumhing und mir das alles zusammensuchte, das ist sehr zeitsparend. Heute googelt man sich's einfach.
Wobei ich den Eindruck habe, Charlotte Link, dass gerade diese Dinge, alles, was um das Skelett der reinen Geschichte drumherum ist, also alles, was an Atmosphäre, an Städtebildern, an Landschaften oder wie Sie sagen, Krankheitsbilder und sonst was in Ihren Romanen ist, dass das hervorragend recherchiert ist und ganz authentisch. Also ich habe jetzt zum Beispiel in diesem letzten Roman gehabt, ich könnte wirklich durch dieses kleine englische Städtchen gehen und wenn ich da durchginge, könnte ich kontrollieren, dass wahrscheinlich wirklich an dieser Stelle dieses Haus und an jener Stelle jene Hecke ist. Ist das so?
Ja, das ist so. Also gerade was die Landschaften angeht, da mache ich mir vorher so ein Gerüst über das Internet oder über Stadtpläne. Aber was ganz wichtig ist, ich bin immer auch dort. Also ich fahre dort mindestens einmal hin, manchmal auch zwei oder dreimal. Und ich laufe die Strecken ab. Also dieses Städtchen, auf das Sie anspielen, Scarborough in Nordengland, da bin ich gewesen. Und diese Parkanlagen und bis hin zum Bauzaun, der auch eine wesentliche Rolle an einer Stelle spielt. Also selbst der stand dort, als ich da war. Das ist für mich auch deshalb wichtig, nicht nur, dass die Leser das wiederfinden. Und es gibt erstaunlich viele Leser, die mir schreiben, sie haben das Buch genommen und sind dorthin gefahren und sind wirklich dort rumgelaufen. Es ist auch für mich wichtig, die Atmosphäre zu spüren, denn das hat eine Auswirkung auf die Figuren. Man setzt nicht einfach Figuren irgendwo hin und die sind gleich, sondern die sind geprägt von der Landschaft, in der sie leben. Und dazu muss ich die Landschaft kennen, und zwar über das rein Technische hinaus, dass ich einfach, das könnte ich wirklich mit dem Stadtplan machen. Ich muss die Luft dort riechen, ich muss das Lebensgefühl der Stadt spüren und dazu muss ich natürlich hin.
Charlotte Link, Sie sind eine sehr fleißige Schreiberin, Sie sind Mutter einer kleinen Tochter. Was gibt es noch an wichtigen Dingen in Ihrem Leben?
Was einen ganz großen Teil meiner Zeit einnimmt und was mir sehr wichtig ist, ist mein Engagement im Tierschutz. Das mache ich seit vielen Jahren. Das ist auch aber ein sehr, ja, der vielleicht anstrengendste Teil. Das Schreiben ist auch anstrengend, eine kleine Tochter ist auch anstrengend, aber das macht auch alles sehr viel Freude und das kompensiert es dann. Im Tierschutz bin ich oft konfrontiert mit einem solchen Ausmaß an Leid, Gewalt, Gleichgültigkeit und auch Hilflosigkeit, an die ich bei mir selbst immer wieder stoße. Ich kann vielen Tieren helfen und ich kann unendlich vielen nicht helfen. Da gebe ich wirklich richtig viel Kraft hin. Da hat man auch Erfolgserlebnisse, aber es überwiegen die Geschichten, in denen man nichts tun kann.
Dabei fällt mir eine Szene ein, auch in Ihrem letzten Roman, da wird erzählt, wie in Spanien Hunde zu Tode, ja man muss fast sagen, gefoltert, gemordet werden. Ja. Eine Stelle, in der Sie mal auch wirklich es ganz genau beschreiben, wie das geht. Und ich glaube, es ist keine Stelle in diesem Roman mir so unter die Haut gegangen wie diese.
Ja, das ist eine sehr, sehr grausame Tötungsmethode, mit der sich Spanier der Hunde, die haben ja diese Windhunde, diese Galgos, die sie rennen laufen lassen. Und wenn ein Hund nicht gewinnt oder nicht mehr gewinnt, ist das für einen spanischen Mann oder für, ich will jetzt auch nicht die spanischen Männer pauschalisieren, für bestimmte spanische Männer, die so ticken, ist das ein Verstoß gegen ihre Männlichkeit. Damit können sie nicht umgehen. Und dieser Hund muss grausam zu Tode stranguliert werden. Also er muss einen besonders qualvollen Tod sterben, damit dieser Mann also mit seiner persönlichen Ehre wieder klarkommt. Das habe ich in dem Buch beschrieben. Normalerweise nehme ich Tierschutz nie mit in meine Bücher rein. Es ist mir zu ernst, zu wichtig und passt auch oft nicht. Und ich will ihm ganz bewusst nicht Botschaften vermitteln. In diese Stelle hat es gepasst, deshalb habe ich es reingenommen. Ich habe ein starkes Echo darauf gekriegt, auf diese Stelle. Leider auch oft das Echo, und auf das stoße ich immer wieder beim Tierschutz. Wir haben das gelesen und sofort weitergeblättert, weil das kann man ja nicht ertragen. Die Menschen können es immer nicht ertragen und deswegen passiert auch immer nichts. Es wird sofort verdrängt und die Dinge gehen weiter. Das ist das, wo ich mich so oft hilflos fühle in diesem ganzen Bereich.
Das ist aber vielleicht doch auch ein schöner Appell jetzt zum Schluss.
Ja, da ein bisschen konsequenter zu sein, hinzuschauen und ja, auch Konsequenzen für sich selber zu ziehen. Diese Grausamkeiten können nur passieren, weil nicht genug Menschen dagegen aufstehen.
Ja, Sie haben mich nachdenklich entlassen, Charlotte Link. Und wir hören jetzt eine letzte Musik, nämlich noch einmal David Garrett mit der Paganini-Rhapsodie. Vorher aber möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken. Alles Gute für Sie, Ihr Schreiben, für Ihre zukünftigen Bücher. Von unseren Doppelkopf-Hörern in HR2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.